Wenn ich so vor mich auf den Tisch gucke, sehe ich schwarz, ganz schwarz. Wir haben zwei Bücher über Trauer hier liegen und ich frage mich, warum man wirklich schwarz wählt, warum man nicht es ein bisschen heller macht.
Ja, die Cover sind beide schon sehr dunkel. Was ich mich gerade frage, ist, ob diese Folge jetzt auch so dunkel wird wie diese Cover.
Ich glaube nicht. Es ist traurig und ich habe bei einem Buch, kennst du das, wenn dir ganz plötzlich die Tränen in die Augen schießen? Das ist mir bei einem Buch passiert. Und ich glaube sogar bei beiden.
Ich wollte gerade sagen, bei mir nämlich bei beiden und bei mir passiert es wirklich nicht oft. Aber wir haben hier schon zwei echt emotionale Bücher liegen und trotzdem bin ich bei dir. Ich hoffe zumindest, das wird nicht nur eine traurige Folge, das kann man beim Thema Trauer, glaube ich, nicht vermeiden, sondern auch eine Folge übers Leben und auch eine lebensbejahende.
Da bin ich ganz sicher. Nicht, ich hoffe.
Okay.
Da bin ich ganz sicher.
Ich dann jetzt auch. Zwei Seiten.
Der Podcast über Bücher mit Mona Amesyan
und Christine Westermann.
Wir reden über Trauer. Und ich habe mich gefragt, weil ich dich als so fröhlichen und so lebensbejahenden Menschen erlebe, wie gut du Trauer kennst in deinem Leben.
Das ist natürlich schwierig, jetzt darauf zu antworten, weil man es dann mit anderen Menschen vergleichen müsste. Also wie gut ich es kenne, kann ich gar nicht so einsortieren, aber ich kenne es. Meine beiden Großväter sind verstorben, da denke ich als erstes dran beim Thema Trauer. Und der eine war wirklich noch eigentlich viel zu jung, er war viel, viel zu jung, als er gestorben ist, aber er war trotzdem mein Opa und es war zumindest etwas, wo ich mich schon mal mit beschäftigt hatte und es war auch eine Trauer, die absehbar war ab einem bestimmten Punkt, weil er weiter abgebaut hat und krank war und dann war es da, aber man war schon so emotional irgendwie da reingerutscht und es war eine ganz besondere Trauer, weil es für mich die erste war überhaupt.
Wie alt warst du?
Ich war so in der Oberstufe und mein Opa und ich hatten eine ganz, ganz enge Verbindung, wirklich ganz eng. Und ganz oft auch denke ich mir, Mann, der wäre so ein Fan von diesem Podcast hier. Ich bin mir so sicher. Der hat alles so toll gefunden, was ich gemacht habe. Und ich glaube, das hätte er sehr geliebt, weil er dann so auch, obwohl ich dann ja auch weggezogen bin, was er nie erlebt hat, hätte er mich so dann immer bei sich haben können, wenn meine Oma ihm dann, die jetzt total dabei ist und alle Folgen hört, ihm dann einfach gezeigt hätte, wie das geht und die das zusammen im Wohnzimmer gehört hätten. Das ist eine sehr, sehr schöne und traurige Vorstellung und ich hätte ihm und uns gewünscht, dass er noch ein paar Schritte so miterlebt, obwohl er natürlich dann auch das Glück hatte, sein Enkelkind noch 18 Jahre zu begleiten oder so.
Hilft dir als Trost in der Trauer, wenn du dran denkst, dass er ja immer da ist, dass du an ihn denken kannst und sofort sind Bilder da und sofort ist die Erinnerung da, dass jemand eigentlich nur physisch weg ist, aber eben nicht wirklich ganz verschwunden, dass der liebe Gott das so eingerichtet hat, dass die Erinnerungen bleiben, auch wenn der Mensch weg ist?
Also ich würde es für mich selbst nicht mit dem lieben Gott erklären, aber mir hilft Erinnerung total und das betrifft auch den anderen Opa, bei dem es dann ganz anders war, nämlich urplötzlich von einem Tag auf den anderen, also mein Basidi in Marokko. Und diese beiden Menschen, denen ich beiden so nahe stand auf ganz unterschiedliche Art und Weise, weil der andere einfach geografisch weiter weg war, ich kann die Augen schließen und die sind sofort da, sofort. Mit der Art, wie sie reden, wie sie lachen, vor allem bei beiden. Das ist irgendwie das Lachen, was so für mich geblieben ist, was total schön ist. Und trotzdem ist da natürlich auch eine große Traurigkeit in dem Moment, in dem man realisiert, das muss jetzt auch in meinen Erinnerungen bleiben, weil das ist das Einzige, was noch geht. Und alles andere geht nicht mehr. Und das ist für mich auch so der Kern von Trauer, dieses Gefühl. Und das jetzt gerade merke ich, das ist auch in meinem Bauch. Das ist also bei mir ganz viel immer über den Bauch emotional. Und jetzt merke ich, das zieht sich so zusammen. Und ich kann das nicht realisieren, obwohl ich es weiß seit so vielen Jahren, dass die beiden einfach nie wieder in meinem Leben sein werden.
Wie sehr ist denn Trauer für dich mit Tod verbunden?
Doll, tatsächlich. Oder an was denkst du noch?
Also Trauer, ich könnte ja sagen, ach, wie schade, das Zimmer frei, vorbei. Also das ist jetzt ein doofes Beispiel, weil ich wirklich froh bin, dass es vorbei ist. Aber wenn dieser Podcast zu Ende wäre, irgendwann, und der wird irgendwann zu Ende sein, ist es dann Traurigkeit oder trauert man dann etwas nach? Also bezieht sich so eine Trauer wirklich, ist Trauer wirklich ein Synonym nicht für Tod, aber ist Trauer immer zusammenhängt mit dem Abschied von Menschen, die man geliebt hat?
Wahrscheinlich nicht, aber das ist, glaube ich, so die klassischste Form der Trauer. Und wenn man eine Umfrage machen würde, wäre man wahrscheinlich bei weit über 90%, die bei Trauer als erstes ans Sterben denken. Für mich hat das auch immer irgendwie was mit dem Ende einer Liebe zu tun. Also vielleicht ist Liebeskummer, also ich habe schon Freundinnen erlebt, die sich bei einem Liebeskummer so verhalten haben, als wäre jemand verstorben. So, also das kann natürlich auch sehr heftig sein. Wie ist das bei dir, wenn jetzt jemand vor dir sitzen würde und sagen würde, ich jetzt zum Beispiel, wenn du mich gefragt hättest, wie gut kennst du Trauer, und ich sage gar nicht. Wie würdest du mir das Gefühl Trauer beschreiben?
Das ist eine tolle Frage. Das ist so eine Mischung, müsste ich lange drüber nachdenken, würde ich auch gerne. Es ist so eine Mischung zwischen großer Verlust, eine unstillbare Sehnsucht, weil es was ist, was man nie mehr bekommt. Etwas, das man körperlich fühlt. Etwas, wo man eigentlich machtlos ist, weil es ist da. Und dann kannst du nicht einfach sagen, komm jetzt, das Leben geht weiter. Klar geht's weiter, aber du bleibst erstmal hängen in dieser Traurigkeit. Und Trauer ist für mich immer was mit natürlich mit vielen Tränen verbunden ist. Und ich ist eine gute Frage, Mona. Ich wüsste gar nicht, wie ich das zusammenfassen sollte. Liebeskummer ginge besser, dir zu erklären. Aber Trauer ist, ich hab hier aufgeschrieben, Traurigkeit ist es die kleine Schwester der großen Trauer.
Also ich glaube, bei Traurigkeit kann man schon sagen, dass die immer ein Teil ist auch von Trauer. Aber du kannst traurig sein, ohne zu trauern. Also das
ist
Traurigkeit
das
geht
ist
ohne Trauer, ja. Aber Trauer nicht ohne Traurigkeit.
Ja.
Deswegen ist das, glaube ich, ein ganz großer Teil. Und ansonsten genau die Gefühle, die du beschrieben hast, sehe ich auch so Sehnsucht, vielleicht auch Hilflosigkeit, Ohnmacht, Schock. Auch da vielleicht der Unterschied, ereignet sich eine Trauer plötzlich bei einem Menschen, bei dem man es gar nicht erwartet hat oder in einer Situation, sei es jetzt eine Trennung oder sei es der Tod eines Menschen oder ist das was, das man hat kommen sehen? Ich glaube, dann fühlt sich Trauer zumindest im Einstieg nochmal anders an. Entweder es ist so eine Welle, die ranrollt oder es ist wie sowas, was explodiert. Das ist, glaube ich, nochmal besonders. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig individuell. Weil du jetzt gerade gesagt hast, es ist natürlich mit Tränen verbunden. Ich glaube, nicht immer für alle.
Ja, das stimmt. Das stimmt, es ist nicht für alle. Also in einem Buch ist es ja für einen, da kommen wir noch drauf, erstmal gar nicht mit Tränen verbunden. Ne? Aber vielleicht ist es auch eher eine weibliche Sicht der Dinge, weil ich glaube ja, dass Tränen auch wirklich erleichtern. Ich kann es von mir sagen, in großer Traurigkeit, also auch mit anderen Sachen, mit Wut oder mit sonst was, weine ich. Und wenn ich geweint habe, kann ich wieder Luft holen. Und dann ist die Trauer so ein bisschen wie eingezäunt. Und dann bricht sie wieder aus. Dann macht sie das, weiß ich, da hält das Gatter nicht mehr. Dann kriege ich sie nicht mehr eingezäunt. Aber wenn ich geweint habe, ist es erstmal eine Weile ganz gut.
Ich finde Weinen auch super. Weinen ist so toll. Und Weinen ist einfach Energie rauslassen. Ich weiß noch, als dann mein Opa in Marokko gestorben ist, das war so unerwartet. Also mein Papa war nicht mal in Marokko, weil es so schnell ging und war auf dem Weg. Und es ist mitten in der Nacht passiert und ich wache morgens auf und war in Dortmund bei meinem jetzt Mann, damals Freund, wache auf, gucke auf die Uhr und sehe eine Nachricht auf meinem Handy. Basidi lebt nicht mehr. Und habe wirklich wie so eine Art Panikattacke bekommen, weil ich komplett aus dem Schlaf gerissen wurde. Und es war so gänzlich anders als das Mal davor. Und da habe ich so gemerkt, wie mächtig dieses Gefühl sein kann, weil ich habe wirklich in dem Moment gedacht, so, also ich habe wirklich wie so keine Luft mehr bekommen. Und das ist ja auch das Ding bei Trauer. Von einem Moment auf den anderen gibt es kein wie früher oder wie vorher mehr und wird es auch nicht mehr geben. Es ist so ein Kipppunkt, der ganz viel verändert und auch, glaube ich, immer einen selbst mit verändert. Also ich meine, du hast es ja wirklich nochmal ganz anders erlebt in so jungen Jahren.
Ich habe mir gerade überlegt, ob ich eigentlich wusste, dass mein Vater stirbt. Also es ging ja ganz schnell, der ist innerhalb von 14 Tagen gestorben. Und ich war den letzten Abend noch da und meine Mutter war ja nicht da, weil sie im Krankenhaus lag und ihr drittes Kind bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob ich das schon gewusst, also ich glaube, dass man es weiß, auch wenn ich erst 12 oder 13 war. Aber ob da schon die Trauer eingesetzt hat. Also ich erinnere mich, dass ich aus dem Krankenzimmer rausgerannt bin und am nächsten Morgen hat es an der Tür um 7 geklingelt und meine Tante steht da.
Und weißt du noch, was das dann für ein Moment war? Also warst du wie in so einer Schockstarre oder ist alles sofort aus dir rausgebrochen? Weißt du das noch?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir gleich morgens um 7 oder so ins Krankenhaus gegangen sind und dass mein Vater da aufgebahrt war. Und das war damals so ein richtig, also ich springe jetzt, ich habe es bei meiner Mutter ganz anders erlebt, die im Krankenhaus gestorben ist. Und da waren wir in ihren letzten Stunden dabei, was im Nachhinein unglaublich schön ist, sodass man, sich langsam verabschieden ist ja Quatsch, aber man wusste, es wird passieren und es war schön zu sehen, wie sie dann losgelassen hat. Bei meinem Vater konnte ich das nicht sehen. Und er lag dann aufgebahrt. Und in meiner Erinnerung, ist ja auch schon ewig her, ist es so gleißendes Licht in so einer Aufbewahrungshalle. Und das war ganz komisch. Und dann habe ich ihn auf dem Friedhof nochmal gesehen. Da war er dann auch aufgebahrt.
Konntest du dir das aussuchen oder war das dann einfach so, das wird jetzt gemacht?
Es war ja nicht die Mutter da, die, an die du dich normalerweise hältst, sondern die war A, schon geschieden und von diesem Mann und B, war sie nicht da. Und das hat dann meine Tante und mein Onkel haben das sehr, sehr schön gemacht. Also ich komisch, jetzt kommt das Bild und ich dachte immer, dass ich mir das eingebildet habe, aber ich habe es mir nicht eingebildet, weil das damals in den Anfang der 60er Jahre noch so war. Wir saßen bei der Trauerfeier in diesem Krematorium. Und dann ist der Sarg da und dann ging damals so ein Tor, so ein kleines Türchen auf und dann ist der Sarg in die Flammen reingeschoben worden.
Und das hast du gesehen?
Das habe ich gesehen und ich denke jetzt, ich muss doch obergeschockt gewesen sein.
Eben.
Aber ich kann mich nicht an Schock erinnern. Ich glaube, dass mein Vater nicht mehr da war. Das war der Schock, der alles andere übertroffen.
Vielleicht war alles Weitere dann auch einfach so abstrakt für eine 13-Jährige. Das kann ich mir auch vorstellen, kann ich mir sogar jetzt noch nicht vorstellen.
Ich erinnere mich und dafür habe ich mich sehr, sehr geschämt damals. War da natürlich Leichenschmaus. Den hat meine Tante.
Dieses Wort, finde ich so schlimm. Das klingt, als würde man die Leiche essen.
Ja, aber es drückt doch gleichzeitig, also es ist eigentlich ein gutes deutsches Wort, also es ist ein altertümliches, aber auf der einen Seite ist der Tod da und auf der anderen Seite ist schon wieder die Freude am Leben, nämlich Schmaus.
Ja, aber vielleicht dann sowas wie Erinnerungsschmaus oder so, weil ich finde, das ist schon immer ein Ort, wo nochmal so Geschichten erzählt werden.
Ja, und das war unglaublich toll, weil wir haben da gestanden und also ich kannte ja viele Freunde meines Vaters, kannte ich ja und ich kannte manche nicht. Und die kamen dann und dann haben die alte Geschichten erzählt und natürlich auch lustige Geschichten. Und ich erinnere mich, dass ich gelacht habe und gleichzeitig mich unglaublich geschämt habe, dass ich, also so, als ob man meine Trauer nicht ernst nehmen könne, weil ich dann nochmal lache. Und das habe ich gelernt, wie schön Leichenschmaus oder Erinnerungs, also bei meiner Trauerfeier soll ordentlich gelacht werden und ordentlich Schnittchen und Champagner.
Was sonst? Ich habe nur darauf gewartet, dass der Champagner ins Spiel kommt. Ich habe mit einer Person gesprochen in meinem engsten Umfeld. Gibt es eine Person, die arbeitet ehrenamtlich in der Seelsorge und beschäftigt sich da ja ganz viel auch mit Trauer natürlich, weil das häufig Personen sind, denen man dann gegenüber sitzt als Seelsorger oder Seelsorgerin und ja dann diese Gespräche führt, auch übers Vermissen, über ja den Verlust einfach. Und habe gesagt, hey, also ne, da diese Ausbildung beinhaltet auch so Seminare extra zum Thema Trauer und habe gesagt, was ist das Essentiellste, was du über Trauer gelernt hast, was du vorher noch nicht wusstest? Und die Antwort war, Trauer läuft nicht in Phasen ab.
Sondern ist immer da, also geht nicht weg, aber wird weniger, oder?
Nee, ich glaube, das war nicht genau die Erklärung, sondern eher, also man sagt ja immer, jetzt ist die Phase der akuten Trauer direkt nach dem Tod vorbei, jetzt geht man ins nächste Stadium, dass das alles schon so ein bisschen wissenschaftlich überholt ist und dass es eher darum geht, dass eben abgeschlossene Phasen gar nicht existieren in einem Trauerprozess, weil das suggeriert ja, dass du Gefühle hast, die dann von anderen abgelöst werden und dann nicht wiederkommen. Und es gibt eine, ich glaube, die ist irgendwie Sozialwissenschaftlerin, Verhaltensforscherin, die hat ein anderes Bild aufgemacht, nämlich das des Kaleidoskops. Weißt du, dieses Kinderspielzeug mit diesen bunten Farben. Und das ist eher so, ich habe das sogar mitnehmen dürfen als Karte. Also es gibt so verschiedene Farben. Und dann gibt es hier, es gibt Überleben, es gibt die Wirklichkeit, Gefühle, sich anpassen, einordnen und so. Und jeden Tag kann es sein, dass du eine andere Farbe, ein anderes Gefühl brauchst, aber keins von dem verschwindet. Und so ein Trauerprozess, das wusste ich auch nicht, das habe ich dann auch erst darüber erfahren, der kann bis, also von so eine akute Trauer kann 3 bis 5 Jahre dauern. Also man kennt das ja manchmal selbst, dass man bei trauernden Personen so nach einem halben Jahr denkt, boah, das ist jetzt echt schon lang, aber dass das einfach ein so, so langwieriger Prozess sein kann und ist ganz oft, das finde ich schon krass.
Das finde ich toll, was hier steht, überleben. Das ist, glaube ich, der erste Gedanke. Wie schaffe ich es weiterzuleben mit dem Schmerz? Mhm. Da habe ich an dieses Überleben habe ich gar nicht gedacht, das ist toll.
Und da haben wir dann auch drüber geredet und Überleben hat auch total viel dann zu tun mit den Menschen, die mit Trauernden umgehen, weil das ist ja auch super schwierig, finde ich, Menschen, die in Trauer sind, richtig zu behandeln, also so, dass es für sie auch passt und man nicht übergriffig ist und ihnen irgendwas überstülpt. Und da war so ein Tipp, weil ich da auch gefragt habe, was ist so das Allerwichtigste, dass man einfach keine Ratschläge gibt, dass man nicht kommentiert oder bewertet, also sowas sagt wie, boah, du bist so stark oder jetzt reicht's auch mal oder das wird schon wieder, ist der schlimmste Satz überhaupt, sondern dass man einfach fragt, was brauchst du gerade zum Überleben?
Ja, das ist gut. Ne? Das merke ich mir.
Dass man eher fragt.
Auch für einen selbst, wenn es passiert. Ne?
Genau, dass man sich das selbst fragt, aber auch andere. Und generell dieses Feld der Seelsorge, ich lerne da gerade so viel drüber und muss echt sagen, dass ich das so bewundere, wenn man das kann und macht, weil das, glaube ich, so wichtige Menschen sind, nicht nur in akuten Situationen, so Unfallorte oder so, oder wenn dann Menschen einfach schlimme Nachrichten übertragen werden, sondern auch langfristig einfach, wenn Menschen ein Ohr brauchen und jemanden brauchen, der aktiv zuhört und nicht bewertet, sondern einfach durch so ein Gespräch leitet. Und das hat natürlich fast immer mit Trauer irgendwie zu tun. Großes Feld.
Ja, lass uns doch zu diesen Büchern kommen, weil, also zumindest, nee, ich sag mal nichts dazu. Ich würde gerne zu den Büchern kommen, weil es da so viel zu sagen gibt.
Sehr gern.
Glaube ich.
Wer fängt nochmal an?
Du fängst an.
Ah, ich fange an. Ich durfte auf deine Empfehlung hin das Buch In einen Stern lesen von der Dänin Puk Qvortrup. Richtig?
Ja.
Übersetzt hat das Buch Franziska Hüther, die sicherlich keine leichte Aufgabe hatte, so eine persönliche Geschichte zu übersetzen, denn es steht zwar vorne drauf, das Buch ist ein Roman, aber es ist im Prinzip die Geschichte der Autorin selbst, die etwas erlebt hat, das für mich unvorstellbar ist, aber gleichzeitig viel realistischer und näher als das eigene Bewusstsein es einem vorgaukelt. Und da muss ich sagen, zum Glück ist das so, weil sonst würde man im Alltag wahrscheinlich nur Angst haben und ganz viel schlimme Gefühle. In dieser Geschichte werden wir als Leserinnen und Leser ganz unmittelbar mit dem Tod konfrontiert. Das Buch geht nämlich los mit dem Satz: Wir liegen zu dritt im Bett. Einer ist noch nicht geboren. Einer ist tot, ich aber bin am Leben. Was erstmal schon ein Hammersatz ist. Ich, das ist eben die Autorin, im 7. Monat schwanger mit ihrem 2. Sohn. Und die 3. Person im Bett ist ihr Mann Lasse, der beim Marathonlauf zusammengebrochen ist an diesem Tag und danach nicht wieder aufgewacht ist. Die Ärzte haben alles versucht. Das Herz wollte einfach nicht mehr anfangen zu schlagen. Er lag erst im Koma. Dann wurden irgendwann die Geräte abgestellt und dabei war gerade doch noch alles gut. Es war Sonntag, sie und er haben sich gestritten, haben sich verabschiedet, mit einem ungelenkten Kuss ist er dann laufen gegangen. Sie stand in der Küche und hat für Elma, das ältere Kind, einen Geburtstagskuchen gebacken. Und dann kam der Telefonanruf und plötzlich gab es dann kein Normal mehr und kein wie vorher, wie ich es gerade schon gesagt habe. Puck erzählt uns dann von ihrer ganz plötzlichen, alles überschattenden Trauer, von dem Moment, den wir da am Anfang erleben mit ihrem toten Mann im Bett, dem Moment erst Tage nach seinem Tod, als sie tatsächlich realisiert, was da passiert ist und was das für ihr Leben bedeutet, aber auch für ihre Kinder und für sie in Kombination mit den Kindern, das eine noch im Bauch, das andere erst 2 Jahre alt. Wir springen mit ihr zurück an den Anfang ihrer Beziehung mit Lasse und dann wieder an den Punkt nach seinem Tod, als sie verzweifelt nach einem Kleidungsstück sucht, das irgendwie noch nach Lasse riecht, um ihn noch einmal spüren zu können. Wir erleben mit, wie sie mit ganz viel Mühe und Bedacht die richtigen Worte sucht, um den 2-jährigen Sohn aufzuklären und ihm zu erklären, was mit dem Vater passiert ist. Da spielt eben der Stern, der vorne auch auf dem Cover steht, eine ganz große Rolle und das fand ich ganz rührend. Ich fand es auch ja, ganz bewegend zu lesen, wie wichtig einzelne Worte auch für sie selbst dann plötzlich wurden. Auf Lasses Beerdigung hält der Pfarrer die Predigt, der die beiden vor Jahren auch getraut hat. Und darüber schreibt sie, er gebrauchte das Wort sinnlos und das war das Sinnvollste, was ich seit einer Woche gehört hatte.
Das ist ein super Satz.
Das ist ein super Satz und zeigt, wie wichtig Worte sein können. Auch andersrum, weil auf der anderen Seite wird sie von ganz vielen Worten auf einmal getriggert. Worte wie Herz, Vater, Tod, Träume, Lauf, Architekt, weil Lasse war Architekt oder auch Krankenwagen. Und während der kleine Sohn seine Trauer in Aggressionen und so Tobsuchtsanfällen rauslässt, bleibt sie nach außen hin total stark, weil sie das Gefühl hat, dass ihr nicht wirklich eine andere Option bleibt. Immerhin hat sie auch noch ein Kind im Bauch, das sie braucht, das Nahrung braucht, auch wenn sie gar nicht essen will, das Energie braucht. Und nur 2,5 Monate nach Lasses Tod bringt sie dann dieses Kind, den kleinen Kai, auf die Welt mit ihren 3 Freundinnen an ihrer Seite. Also sie hat Hilfe, aber gleichzeitig spüren wir auf jeder Seite, in jeder Zeile ihr Leid, das durch nichts abgemildert wird und auch von niemandem abgenommen werden kann. Also egal, wie viele Menschen ihr helfen, mit allen großen Fragen ihrer Ohnmacht und ihrer Trauer ist sie allein und muss irgendwie in ein Leben einfinden, in dem sie nie wieder keine Witwe sein wird. Und sie ist jünger als ich. Und irgendwie ist es verrückt, das mitzuerleben, wie plötzlich so eine junge Frau zur Erkenntnis kommt, meine Kinder haben jetzt nur noch mich, dabei sind es unsere Kinder. Und vorne im Buch steht auch eine Widmung für unsere Kinder, die dann natürlich nochmal viel schwerer wiegt, wenn man solche Gedankengänge kennt. Insgesamt ist dieses Buch so schön erzählt und ich war beim Lesen ganz leise irgendwie. Ich weiß nicht, also ich lese nie laut, aber hier war es war so ein richtig bedachtes Lesen. Das hatte ich zuletzt bei dem Nils-Buch von Melanie Garanin aus unserer Mutfolge. Ich habe mir nichts notiert, ich habe mir nichts unterstrichen, ich habe mir nichts explizit für diese Zusammenfassung hier gemerkt. Ich war einfach 100% im Text und habe vor allem in so kleinen Situationen, die sie beschreibt, gemerkt, wie nah mir die Geschichte geht. Ich fand zum Beispiel eben diese T-Shirt-Szene ganz schmerzhaft. Diese Vorstellung, sie zieht dann das T-Shirt von ihm über ein Kissen, um noch einmal so ihren Mann im Arm zu halten und diesen Geruch, der ja verfliegt, den kannst du halt nicht speichern, um den noch einmal zu spüren. Dann findet sie in seinem Portemonnaie einen Zettel, auf dem er ihre Körbchengröße und ihre Hosengröße notiert hat. Oder sie taut am Hochzeitstag das letzte Essen auf, das er eingefroren hat. Und oh, das fand ich sehr, sehr, sehr hart zu lesen und gleichzeitig so schön, wie sie Worte für was findet, für das man eigentlich keine finden kann.
Also ich stimme in allem mit dir überein und ich bin sehr froh, dass du es gern gelesen hast, weil ich es spannend finde, dass diese Frau auch Phasen, ich möchte das Wort Phasen vermeiden, weil du mir gerade sehr schön erklärt hast, dass es solche Phasen eigentlich nicht gibt, aber sie geht, die Trauer verändert sich auch und irgendwann kommt so ein Punkt, wo sie unheimlich wütend auf ihn wird. Wo
sie entfremdet sich so dann.
Wo sie sagt, wie konntest du das eigentlich machen? Wie hättest du jetzt nicht mal auf das... Also der ist an einem Herzfehler gestorben, dem man wusste nicht, dass er diesen Herzfehler hat. Und deswegen hat ihn dieser Marathon einfach überanstrengt. Wo sie unglaublich wütend ist, dass sie jetzt mit diesen Kindern auch alleine bleibt. Und dann bringt sie diesen Kai zur Welt und der Kai ist ein Schreibaby. Und irgendwann hält sie das einfach gar nicht mehr aus, diese Trauer gepaart mit der totalen Überforderung. Und da gibt es eine Stelle, wo sie dieses kleine Kind im Arm hält und wo sie für einen Moment denkt, ich muss den jetzt schütteln. Also wo sie auch sagt.
Und dann auch tatsächlich drückt.
Ne? Auch drückt und dann in dem Moment wieder zu sich kommt. Oder so. Und wo sie, also wo es so ganz verschiedene Formen der Trauer gibt und wo sie aber so ganz langsam dadurch auch wieder ins Leben zurückfindet. Und was ich ganz schön fand, war diese Geschichte mit der Biene. Sie hat mit ihm ausgemacht, dass wenn einer von ihnen mal stirbt, das lasse sich aus dem Jenseits meldet oder sie sich aus dem Jenseits meldet. Irgendwie als Vogel oder als irgendwas. Und bei der Beerdigung kommt eine Biene. Ist überhaupt nicht aggressiv und setzt sich ganz ruhig sogar auf ihre Hand und ist dann wieder weg. Und ein Jahr später oder so, als sie den kleinen Kai taufen lassen, kommt wieder eine Biene. Und das war so, das fand ich so ganz fein und eigentlich eher nebenbei erzählt. Aber das fand ich unglaublich tröstlich.
Ich glaube, das kennen auch viele, die Menschen verloren haben, dass man nach sowas sucht. Und genauso wie du es gerade beschrieben hast, tröstlich und so fast nebenbei, ist das gesamte Buch, also es ist so leicht geschrieben über so eine katastrophal schwere Zeit im Leben eines Menschen. Ja. Und dann zum Beispiel auch zu beschreiben, wie sie dann auch sauer auf Lasse wird, also auf ihren Mann und dann auch gar nicht weiß, so wie viel schulde ich ihm noch, muss ich jetzt wirklich jede meiner Entscheidungen auch immer mit ihm in meinem Kopf sozusagen abstimmen. Es gibt zum Beispiel bei dem zweiten Kind dann zwei Namen, er wollte einen, sie wollte den anderen und dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich noch alleine. Ist das jetzt egoistisch, wenn ich den Namen nehme, den ich wollte, aber den anderen finde ich wirklich nicht so schön? Und auch so die Frage, ab wann kann ich mich auch wieder lösen? Ab wann kann ich vielleicht auch mal irgendwann wieder dran denken, mit jemand anderem zusammen zu sein oder körperlich zu werden, weil sie irgendwann auch einfach wieder Lust verspürt, Nähe zu spüren. Und dann geht sie zur Massage und merkt so, mich hat einfach kein erwachsener Mensch mehr berührt, seit er nicht mehr da ist und so. Und dann nimmt sie uns überall so nah mit, was ich total bewundernswert fand.
Und es ist auch kein bisschen weinerlich.
Nee, keine erzählt, Tränendrüse. Ne?
Überhaupt nicht. Und ich finde sie... Das ist ja wirklich eine Geschichte aus dem richtigen Leben, aus ihrem Leben. Und die Schwiegermutter hat irgendwie Kontakt mit einem Radioreporter oder so. Mhm. Und auf einmal ist die Geschichte öffentlich. Also dieses Drama, Mutter, schwangere Mutter mit zweijährigem Sohn verliert ihren Mann beim Marathon. Und mit der Schwiegermutter, ich wollte jetzt sagen, steht sie in Konkurrenz, es ist Quatsch. Aber es gibt eine Stelle, und die habe ich mir rausgeschrieben, da schreibt sie...
Ich auch, ja.
Wir kämpften einen unausgesprochenen Kampf um Lasse. Wer hat die Macht? Die Ehefrau oder die Mutter? Wir waren zwei Herrscherinnen im Reich der Trauer. Er war mein Mann und der Vater meiner Kinder. Er war ihr Sohn. Er war mein, er war ihrer. Aber er war nicht unser. Und das ist so, das sind ja ganz einfache klare Worte und die haben so viel
für diese
Kraft.
Passage, weil ich ja gesagt habe, mir nichts unterstrichen, habe ich das gesamte Buch nochmal durchgeblättert. Hätte ich mir sparen können, wenn ich gewusst hätte, dass du sie auch vorliest. Ich habe beim Lesen wirklich ganz doll auch an mich gedacht. Also ich habe ganz viel davon auf mich übertragen und habe hinterher, also als ich dann fast durch war damit, ich habe es an einem Tag durchgelesen, hatte ich so eine Traurigkeit in mir und war so aufgewühlt, dass ich mich kurz gefragt habe, warum lesen wir solche Bücher eigentlich? Also einfach die Antwort gesucht auf, warum lese ich mir in einer Welt, in der eh gerade schon viel los ist und viel Schlimmes los ist, warum lese ich einen Text, auch wenn er noch so schön geschrieben ist und sehr, sehr berührend ist und mich total erreicht hat, über so ein schlimmes, man muss es ja sagen, Einzelschicksal an dieser Stelle. Und ich wusste es nicht, habe dann gedacht, ich glaube, die Antwort ist Voyeurismus oder ich keine Ahnung.
Das glaube ich nicht.
Und dann kam mein Mann nach Hause. Die Tür ging auf, der stand im Flur.
Und dann war klar.
Und dann war klar, warum. Ich habe den angeguckt und habe wirklich und habe gedacht, das ist eine Botschaft von ihr. Du gehst aus diesem Buch raus und du denkst dir, ich darf nichts von all dem hier als selbstverständlich nehmen.
Ja.
Und das machen wir leider viel zu häufig.
Genau.
Und das war in dem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass dieses Buch so wichtig ist. Und das ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich es gelesen habe. Und jeden Tag gucke ich diesen Menschen an. Also das kann man genauso übertragen auf eine gute Freundin oder die Beste oder Familie. Aber jetzt ist es nun mal in dem Fall auch diese Konstellation und auch so das ähnliche Alter. Und denk mir, es übersteigt meine Vorstellungskraft, was wäre, wenn das passiert.
Aber es kann passieren.
Aber es kann passieren. Und das meine ich mit, es ist so weit weg von mir und gleichzeitig ist es so möglich.
Ja.
Und vielleicht ist auch für mich ein bisschen die Botschaft gewesen, einfach noch mehr darauf zu achten, nicht im Streit Tschüss zu sagen.
Mhm.
Also nie. Das ist ein großer Vorsatz. Aber also das ist, glaube ich, einfach was ganz emotional Tiefes, was da passiert ist. Da habe ich mich selbst kurz erschrocken, aber da hatte ich meine Antwort dann.
Ja, super. Ich fand den Schluss sehr überraschend. Ich musste den zweimal lesen, die letzten anderthalb Seiten, weil ich es gar nicht verstanden habe. Ich fand es gut, weil, also vielleicht, wenn es ein Roman gewesen wäre, hätte ich gedacht, naja, aber so ist es richtiges Leben. Und ich habe mir überlegt, ob ich dieses Buch Trauernden schenken würde.
Und?
Und ich glaube, dieses Buch über Mut ist ein besseres Buch, weil da nicht viel Worte gemacht werden. Die Worte hier sind gut, aber die sind für uns gut, die wir nicht in so einer Trauer stecken. Und ich glaube, es kann sich jeder, ich wollte sagen am besten, aber das stimmt nicht, aber selbst helfen. Es muss sich jeder helfen. Du musst mehr oder weniger allein damit, gute Freunde und Verwandtschaft und alles zum Stützen, aber aufstehen musst du alleine, glaube ich.
Wobei ich bei ihr schon auch gedacht habe, ich glaube, ihr hättet zum Beispiel eine professionelle Hilfe noch enger und engmaschiger betreut sehr helfen können. Und sei es auch keine richtige Therapie erstmal, sondern wirklich so eine Seelsorge. Oder es gibt ja auch so Trauercafés oder so. Das versucht sie ja auch an einer Stelle, aber ist dann schon wieder sehr bei sich. Das ist natürlich auch total individuell. Ich glaube aber, ich würde es auch keiner trauernden Person schenken. Ich glaube, das ist eher ein Buch für Menschen, denen sowas passieren kann und die sich da sonst nicht so reindenken können und wollen und vielleicht mal diesen Moment brauchen, um, ja, die eigenen Probleme so ein bisschen, die werden natürlich alle viel kleiner auf einmal.
Und
alles, was man so hat.
Also so einfach zu, alles ist schon so abgedroschen. Also zu begreifen, was man hat, wie schön das ist. Was ich manchmal mit Dankbarkeit umschreibe. So, und dann scheißt man denjenigen aus irgendeinem Grund wieder an, weil irgendwas. Und dass man in dem Moment denkt,
ist alles egal.
Es ist doch alles egal.
Alles
ist doch
gut.
Ist doch alles wunderbar, ja.
Ja.
Also nicht wunderbar immer, aber es ist gut. Also das ist.
Also wirklich große Empfehlung. Wie bist du auf das Buch gekommen?
Ich hatte das einfach entdeckt und wollte es besprechen. Und dann hat es jemand anders besprochen, dann konnte ich das nicht mehr machen. Und da war ich, wollte gerade sagen, todtraurig, das passt nicht richtig. Da war ich sehr traurig. Und ich habe es einfach aufgehoben. Ich habe gar keine Besprechung im Radio oder so drüber gemacht, sondern ich habe es einfach aufgehoben, weil ich es so gut fand. Und ich wollte, glaube ich, erst ein anderes empfehlen und dann ist mir das noch eingefallen.
Also jetzt hat es hier auf jeden Fall seinen großen Moment und ich hoffe, das findet noch ganz viele Menschen, die es genauso bewegt und begeistert lesen.
Jetzt kommen wir zu deinem Buch, geschrieben von Sarah Kuttner und das Buch heißt Kurt. Und ganz gegen meine Art würde ich sehr gern mit der Tür ins Haus fallen. Danke, Mona, dass du mir das empfohlen hast. Was für ein Buch. Ich habe mich von Seite 1 an verknallt. Ich habe mich von Seite 1 an verknallt in die Art, wie Sarah Kuttner schreibt und formuliert, wie sie kein einziges Mal rührselig wird, wie sie Trauer beschreibt und einen dennoch oft genug Lachen macht, wie sie mit leichter Hand über das wirklich unendlich Schwere schreibt, darüber einen geliebten Menschen zu verlieren. Und in ihrer Geschichte ist dieser Mensch noch ganz klein. Er hat das ganze Leben noch vor sich. Kurt, gerade in die Schule gekommen, ist der kleine Sohn vom großen Kurt. Und mit dem großen Kurt zusammen ist Lena gerade erst zusammengezogen. Sie haben ein Haus in Brandenburg gekauft und der kleine Kurt ist ein ungemein liebenswerter Knirps, der ganz gut damit klarkommt, dass seine Mama Jana von seinem Papa Kurt getrennt lebt und er sich aufteilen muss, der kleine Kurt, eine Woche bei Mama und eine Woche bei Papa und Lena. Und ich finde es hinreißend, wie Sarah Kuttner das Bild des kleinen Kurt zeichnet und ganz nebenbei eigentlich das Ruckeln auch beschreibt, was so eine Patchwork-Familie einfach ausmacht und was dazugehört. Ich habe das erste Drittel dieses Romans mit fast angehaltenem Atem gelesen, weil ja schon klar war, dass etwas Dramatisches passieren wird. Und ich wollte es hinter mich bringen und dann doch auch wieder nicht. Und irgendwann ist der Moment da, wo es von ganz heller Fröhlichkeit abrupt ins Tiefschwarze kippt. Und diesen Moment möchte ich nicht erzählen, sondern ich möchte ihn so vorlesen, wie Sarah Kuttner ihn beschrieben hat.
Ich weiß auswendig, ich habe dieses Buch gelesen 2019, ich weiß jetzt noch, dass es Seite 83 ist. Ich weiß das noch.
Ist ja irre.
Also schau nach, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Hier steht Seite 83. Ja. Und dann fällt Kurt vom Klettergerüst. Es geschieht ganz leise und unspektakulär. In der großen Pause rutscht er ab oder hält sich nicht vernünftig fest oder erschrickt. Niemand hat es richtig gesehen in diesem Pulk von aufgedrehten Erstklässlern, die sich über die Pause vom Erwachsenwerden freuen. Mittendrin in diesem hysterischen Haufen Vormittagssonnenglück lässt Kurt das Klettergerüst einfach los und plumpst auf dem Boden, der eigentlich weich genug ist, um seinen Fall abzuschwächen. Aber Kurt fällt so ungünstig, dass sein kleines Genick bricht. Er macht kein Geräusch, vielleicht ein kleines Uff. So stelle ich es mir immer vor, aber das sage ich niemandem, weil es keiner hören will, weil es nur eine Fantasie ist und weil dieses kleine, imaginäre Uff schon nur in Gedanken ein so schlimmer Laut ist, dass es vielleicht gar nicht körperlich möglich ist, ihn auszusprechen. Kurt fällt so still vom Klettergerüst, dass es eine Weile braucht, bis er bemerkt wird. Später sagt der Sanitäter, dass Kurt vermutlich sofort tot gewesen sei. Ein Arzt wird das im Nachhinein bestätigen. Auch sonst ist niemand schuld. Kurt wurde nicht geschubst. Die Pausenaufsicht hat ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt. Der Sandboden unter dem Gerüst war so weich, wie es vom TÜV gefordert wird, die Höhe des Gerüstes genormt. Alles war richtig, nur eben nicht, dass Kurt einfach irgendwie losgelassen hat. Und ich finde, das ist so wunderbar beschrieben, das ist so
sehr auf den Punkt. Ne?
Sehr auf den Punkt und das ist alles Emotionale eigentlich ganz reduziert und trotzdem erwischt dich voll. Und wie der große Kurt und seine Freundin Lena dann versuchen, sich nicht in dieser unendlichen Trauer zu verlieren, nicht als Paar abzustürzen und die Trauer auszuhalten, die jeder von ihnen ja anders spürt, wieder in ein Leben zu finden, das so ganz anders ist, als sie das kannten, das ist wirklich ganz großes Kino. Und ich habe das unglaublich gern gelesen. Ich habe wirklich eine große Dankbarkeit auch gespürt, dass du mir dieses Buch empfohlen hast, weil ich weiß natürlich, wer Sarah Kuttner ist, aber dass sie so schreiben kann, das habe ich einfach nicht gewusst. Und jetzt muss ich sagen, eine Kleinigkeit dazu, vielleicht ist es auch noch zu früh dafür, aber ich sage es jetzt einfach, ich bin auf den letzten 20, vielleicht 25 Seiten vielleicht ein bisschen abgerückt von meinen ganz großen Gefühlen für diesen Roman. Und das hatte was mit dem kleinen Aufkleber vorne drauf zu tun auf dem Buch. Da wird hingewiesen auf den Film, der nach der Romanvorlage gedreht wurde. Und der Film heißt Lieber Kurt. Und den großen Kurt spielt Til Schweiger. Und jetzt hatte ich ein Problem. In meiner Fantasie kann Til Schweiger unmöglich Kurt sein. Nicht dieser witzige, liebenswerte, lustige, sensible, sanfte Bär von einem Mann. So jedenfalls hatte ich mir diesen Buch Kurt vorgestellt. Und das wird überhaupt kein Til Schweiger-Bashing. Man kann ihn mögen oder nicht. Es ist, wie es ist. Aber auf den letzten 30 Seiten dieses wunderschönen Romans war eben Til Schweiger der große Kurt. Und das habe ich im Kopf nicht so ganz hingekriegt.
Aber warum? Also, weil ich habe das Buch ja 2019 gelesen. Ich habe ja auch das Hardcover, du schon das Taschenbuch. Bei mir gibt es den Aufkleber nicht. Bei mir gab es den Film auch noch nicht. Ich glaube, der ist erst vergangenes Jahr oder so erschienen. Ich hatte zum Glück, oh Gott, danke, keinen Til Schweiger im Kopf bei diesem Buch. Warum war das dann bei den letzten 30 Seiten bei dir so? Weil du dann den Aufkleber realisiert hast.
Ich habe irgendwann gedacht, was ist denn da vorne drauf?
Ah.
Und man macht sich Vorstellungen, wie sieht Lena aus? Und ich hatte den Kurt vor Augen und ich fand den unglaublich, ich fand den attraktiv und ich fand ihn liebenswert und ich fand ihn so ein bisschen schräg und ein bisschen verrückt und genau richtig. Und nicht, dass Til Schweiger das nicht sein kann. Ich habe mir dann übrigens den Trailer angeguckt.
Ich nicht. Ich habe mir nichts davon, nichts von diesem Film habe ich mir angeguckt. Kein Trailer.
Ja, ich habe auch erst, nachdem ich das Buch, also heute Nachmittag, bevor wir jetzt in diesen Podcast gegangen sind, habe ich mir das angeguckt, weil ich auch dem Til Schweiger einfach gar nicht Unrecht tun will. Ich kann es mir nur nicht vorstellen. Und da war natürlich auch der kleine Kurt zu sehen. Also das Buch lesen, ja, Film. Wir machen ja auch keine Filmempfehlung
hier. Film-Podcast.
Aber es ist ein großartiges Buch. Und in all dieser Traurigkeit und dieser Trauer, also kommen so unglaublich schöne Sätze. Sie sitzt irgendwann mal auf der Hollywood-Schaukel mit der Mutter von Kurt. Ich habe mir das im Buch, habe ich eine Büroklammer reingeschickt, dass ich es finde. Aber das muss ich jetzt gar nicht vorlesen. Das kann ich auch so sagen, weil es so klar und so gut ist und weil sich mein Herz es gemerkt hat, dass Trauer nie vorbeigehen wird, dass es immer bleiben wird, dass es mal mehr, mal weniger ist, aber dass die Trauer da sein wird und dass man mit ihr leben muss und irgendwann zu leben lernt. Mhm. Und dass man das dem anderen zugestehen muss, ist die völlig falsche Formulierung. In dem Fall sagt sie, der Lena, eben der Freundin von Kurt, du musst es nicht aushalten. Du musst auch auf deine eigenen Gefühle achten. Weil Lena dachte auch immer, die ganz großen Gefühle für den kleinen Kurt hat natürlich der Vater. Aber sie hat auch mit ihm unglaublich schöne kleine Sachen. Und wie Sarah Kuttner das beschreibt, das ist sehr komisch und sehr, sehr berührend.
Aber auch diese genau das, was du gerade gesagt hast, diese Frage, darf ich überhaupt trauern und wo ist mein Platz hier in dieser Runde von Trauernden, weil alle sind irgendwas für Kurt, aber ich bin eigentlich auf dem Papier nichts. Ich bin die Freundin, die neue Freundin seines Vaters. Ist das eigentlich okay für mich jetzt hier mit der leiblichen Mutter und dem leiblichen Vater, die dann natürlich auch wieder auf eine Art näher aneinander rücken, weil es ist ihr Kind verstorben? Darf ich überhaupt hier dabei sein? Und das ist, glaube ich, was nochmal so ein ganz anderer Aspekt von Trauer ist. Inwiefern steht mir das zu und inwiefern muss ich jetzt da sein für jemand anderen in meiner eigenen Trauer? Das ist natürlich in so einer Konstellation dann einfach besonders.
Und es gibt so ganz verschiedene Situationen. Also sie ist zum Beispiel nicht bei der Beerdigung dabei. Der Kleine wird in so einem Friedwald beerdigt. Und dann besorgt sie sich heimlich den Plan von diesem Friedhof, damit sie da auch mal ans Grab gehen kann. Und sie versteckt all das, was sie selbst so unternimmt und was sie an den kleinen Kurt erinnert. Das will sie nicht, dass das der große Kurt sieht, weil sie denkt, dass ihm das wehtut. Und sie versteckt das alles hinter der Waschmaschine im Klo. Und ich will jetzt nicht alles erzählen, was er ist, aber das sind so feine Beschreibungen. Ich habe also wirklich, dieses Buch ist
krass, ne? Toll. Ich musste dran denken, ich hatte mal eine Situation, da war ich 15 oder 16. Da habe ich mal bei einer Familie übernachtet, die nicht meine ist. Und dann saßen wir beim Frühstückstisch und es war schon die ganze Zeit so eine komische Stimmung. Und dann haben die Eltern den Kindern, sind drei Kinder, die da mit am Tisch saßen aus der Familie, verkündet, dass ein ganz, ganz enger Freund der Familie in der Nacht verstorben ist. Und dann brach an diesem Tisch die totale Trauer aus, also richtig, richtig doll. Und ich saß da und dachte so, ach du Scheiße, wie verhalte ich mich denn jetzt? Ich war einfach da zu Besuch und kannte die Person auch nicht richtig, nur so aus Erzählung. Und dann beobachtest du von außen, wie alle in Trauer ausbrechen und du steckst mittendrin und bist dann ja auch noch ein bisschen den Vormittag über da. Und das ist jetzt natürlich hier was ganz anderes, weil sie kannte Kurt und so, aber so in so Situationen hineinzugeraten und sich zu fragen, darf ich jetzt auch traurig sein? Muss ich traurig sein? Was machen wir denn jetzt? Also auch richtiges Verhalten in Bezug auf Trauer ist, glaube ich, auch ein Riesenthema.
Du hast es ja vorhin schon gut gesagt, bloß nicht sagen, das wird schon wieder und so, sondern was kann ich tun jetzt?
Aber es ist natürlich auch schnell ausgesprochen. Also ich finde auch oft nicht so die richtigen Worte, weil so vieles, was so gelernt ist im Kopf, dann schnell raus will. Also wenn jemand neben einem sitzt und bitterlich weint, ist ein, das wird schon wieder, ist halt schnell über die Lippen. Das ist so gelernt irgendwie. Und dann auch einfach mal zu schweigen, das fällt zumindest mir oft schwer. Ich habe dann manchmal das Gefühl, irgendwas sagen zu wollen. Dann setze ich an, dann merke ich, das ist falsch und dann ziehe ich es wieder zurück. Und dann, also so, der Umgang mit trauernden Personen ist, glaube ich, auch wirklich was, was man lernen muss im Laufe des Lebens. Und das ist halt hier nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, aber sehr, sehr gut aufgeschlüsselt, was das für Dimensionen so annehmen kann.
Es hat einen schönen Schluss, der alles offen lässt und der lässt nochmal so richtig Wärme in dir oder ließ Wärme in mir aufsteigen. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, an welcher Stelle mir die Tränen kamen. Aber das war so wirklich, wo du gedacht hast, jetzt hat mal kurz jemand den Hahn aufgedreht und dann, das war wirklich.
Ja, was sie
ganz
natürlich
schön.
Sehr, sehr schlau hier gemacht hat. Schlau klingt so berechnend, aber was ich mochte an dieser Geschichte, ist, dass sie eben nicht mit dem Tod einsetzt, wie das so oft ist, zum Beispiel auch hier wie in einen Stern, sondern sie 83 Seiten gönnt sie sich erstmal, um dieses Familienleben zu erklären. Und das macht sie, wie du auch gerade gesagt hast, nicht auf eine romantische Art, sondern da sind auch mal Sachen nicht gut. Und da gibt es auch mal Hürden, halt ganz normales Leben, so Patchwork-Leben.
Genau.
Und dann brettert das rein und dadurch fühlt man an dieser Stelle, wo er vom, das könnte ja auch der Buchanfang sein, ne, den du gerade vorgelesen hast, aber man hat natürlich diesen kleinen Kurt, der so zauberhaft ist, so ins Herz geschlossen, dass das natürlich so, das war für mich der härteste Moment auf jeden Fall, weil ich dachte, bitte nicht, bitte, bitte nicht.
Also absolute Buchempfehlung, Kurt von Sarah Kuttner. Tolles Buch. Eine Frage, zwei Seiten.
Wir haben eine Frage bekommen von Lena, bei der wir dachten, die beantworten wir mal in dieser Folge oder sprechen drüber. Sie hat uns geschrieben und schreibt, liebe Mona, liebe Christine, ich war letztens auf einer Lesung von einem Autor, dessen Bücher ich sehr verehre. Ich war ganz gespannt, ihn live zu treffen und mir meine Bücher von ihm signieren zu lassen. Jetzt kommt's. Während er auf der Bühne saß und geredet und gelesen hat, habe ich festgestellt, dass Enttäuschung in mir aufkam. Und dann die Erkenntnis, ich mag ihn nicht. Sein neues Buch habe ich mir trotzdem gekauft, aber das Lesen macht mir etwas weniger Spaß als vorher, weil ich ihn als Person kannte und er etwas in mir ausgelöst hatte, was mich abgestoßen hat. Gab es Situationen, in denen ihr sowas auch einmal erlebt habt? Oder könnt ihr Buch und Autor oder Autorin immer voneinander trennen? Wenn ja, wie macht man das?
Ich finde, das ist eine sehr gute Frage.
Ist auch eine Form von Trauer, so ein bisschen, weil man ein Bild von einer Person,
was man hatte,
loslassen muss. Und da ist auf einmal die Realität und macht so ein bisschen dann die Kunst vielleicht kaputt. Wie ist das bei dir?
Also es gibt ja für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, sagt man. Und ich habe mir ist was ganz Blödes aufgefallen, dass ich mich manchmal unwillkürlich, glaube ich, beeinflussen lasse von einem Coverfoto hinten drin und dass ich mir das abgewöhnt habe, hinten zu gucken, wie sieht jemand aus. Also es gilt nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen, weil ich unvoreingenommen daran gehen möchte. Und Es gibt einen Autor, den ich sehr mag und der tolle Bücher schreibt. Ich habe alle von ihm gelesen. Wenn er aus seinem Leben erzählt, ist das großartig, das ist witzig und es ist immer ein bisschen sexy. Er ist nicht nur ein fabelhafter Schriftsteller, sondern ich finde ihn als Mann fast genauso fabelhaft, also ein guter Typ einfach. Und neulich habe ich ein Interview mit ihm gemacht und da hatte ich den Eindruck, dass sich der Zauber einfach ein bisschen verflüchtigt, weil er einen sehr starken Schweizer Akzent hat und überhaupt nicht, also ich mag Schweizer Akzent, aber das war so ganz, es war nicht so romantisch, wie ich das erhofft hatte und vielleicht habe ich gedacht, dass er denkt, oh boah, ist das jetzt eine geile Frage oder so. Also überhaupt nicht.
Ich dachte, du sagst jetzt, boah, ist das eine geile Frau.
Nein, aber das war so, also der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also das hätte zwischen uns durchaus ein bisschen knistern können, aber es hat nichts geknistert und dann habe ich hinterher gedacht, also das sage ich jetzt sehr ungeschützt und es ist, sagen wir mal, zu 90% Quatsch, finde ich die Bücher von ihm wirklich so gut.
Ja, aber das ist ja genau das. Es ist genau das, was Lena hier schreibt, diese Desillusionierung, nachdem man die Person kennengelernt hat, und ich kenne das so gut, weil mein Job ja seit 7 Jahren bei 1Live ist, einfach Bücher zu lesen und dann immer die Menschen dahinter kennenzulernen. Ja. Und mal geht's ins komplette Gegenteil. Da denke ich mir nach Büchern, die ich so okay fand, was ist das denn für eine tolle Person? Und danach finde ich mich darin wieder, irgendwem aus meinem Bekanntenkreis das Buch zu empfehlen, weil ich einfach diese Erfahrung so toll fand. Und natürlich habe ich schon so oft auch andersrum erlebt, dass einfach Menschen total blöd zu mir waren und mich schlecht behandelt haben, unfreundlich waren, im Interview mich haben auflaufen lassen, nach oder vor dem Interview Grenzen überschritten haben in vielerlei Hinsicht. Und dann habe ich sofort gemerkt, okay, das Buch sinkt in meinem Ansehen auf jeden Fall ein paar Punkte runter, was natürlich nicht schlau ist, weil am Ende ist es ein gutes Buch, was ich vorher dann ja gut fand anscheinend, sonst hätte ich die Person ja dann auch nicht eingeladen. Aber es ist verdammt schwer, das zu trennen.
Ich glaube, das ist schwer, ja. Ich glaube auch, dass es nicht geht. Und dass man sich darüber auch keinen Kopf machen sollte. Also vielleicht mit Augenklappe zur Lesung gehen oder so.
Ja, und hier reden wir jetzt über sowas ganz Persönliches. Wenn man aber dieses große Thema Trennung, Werk und Autor oder Autorin mal rauszoomt, dann sind wir natürlich bei was ganz Politischem eigentlich, nämlich so bei dieser Frage, kann man ein Buch feiern und hypen, obwohl man weiß, dass die Person, die es verfasst hat, problematische Ansichten zum Beispiel vertritt oder schlimme Dinge beschuldigt wird.
Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Das ist eine riesige Frage, weil wie geht man damit um, wenn man weiß zum Beispiel, J.K. Rowling ist jetzt das berühmteste Beispiel, glaube ich, die Harry Potter-Autorin ist transfeindlich und treibt sich damit Menschen rum, die queerfeindliche Dinge sagt und da Rechte eher zurückschrauben möchte, als weiter nach vorn bringen. Das ist hochproblematisch. Wendet man sich dann da ab? Und ich glaube, die Antwort sollte in solchen Fällen klarer sein als bei so persönlichen Befindlichkeiten.
Ja, das stimmt.
Weil ich glaube nicht, dass man alles rechtfertigen kann. Und dass Kunst nie neutral ist, ist ja auch klar. Und dass man auch nur bei Menschen, bei denen es auch rauskommt, weiß, was ihre Gesinnung ist und ihre Ansichten. Kann auch sein, dass 20 Bücher, die wir hier schon besprochen haben, von Menschen geschrieben wurden, wo wir sagen würden, geht gar nicht. Aber dann ist auch wieder die Frage, ab wann ist die Grenze, wo es gar nicht geht? Also es ist wirklich...
Das ist interessant, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich habe es wirklich jetzt Eye to Eye, also das ganz Persönliche gesehen. Aber schön, dass du immer den Tiefgang hier reinbringst.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir uns bei dieser Frage, also nicht vielleicht sollten wir, ich möchte da ja keine Bewertungen reinbringen, aber für mich habe ich so nach so ein bisschen Nachdenken entschieden, dass man auf jeden Fall an oberster Stelle, glaube ich, die Wirkung von einem Text setzen sollte und nicht immer als allererstes die Intention dahinter. Aber wenn man die Intention kennt und weiß, da ist eine Person, die rassistisch denkt, die transfeindlich denkt, die beschuldigt wird einer, keine Ahnung, Vergewaltigung oder starkem Sexismus und man das Gefühl hat, das überschreitet für mich eine Grenze, dann gibt es, glaube ich, für jedes Buch auch Alternativen und dann ist es auch vollkommen okay, sich von einem Buch abzuwenden. Aber auch das ist halt total individuell. Jetzt sind wir richtig tief reingetaucht bei dieser Frage hier.
Du hast wieder tief geschürft. Wir haben ein schönes Thema fürs nächste Mal,
finde ich. Oh ja, ich freue mich so. Ich habe so viele Fragen an dich.
Und wir haben uns das Thema Schule ausgesucht. Und eigentlich war ich auch ganz begeistert, weil ich wollte Judith Taschler, die Deutschlehrerin, empfehlen. Und dann hast du gesagt, das geht jetzt nicht mehr, weil du hast schon Sommer wie Winter von Taschler. Und ich
so streng habe ich es nicht gesagt. Ich hätte auf jeden Fall gerne die Deutschlehrerin gelesen.
Das bringen wir beim anderen Thema aber noch irgendwie zusammen. Kriegen wir noch das hin.
Du weißt, ich habe dann gesagt, jetzt direkt nach Sommer wie Winter. Und dann weißt du sofort, hattest du sofort was anderes im Kopf.
Ja, mir ist irgendwie sofort was anderes eingefallen. Soll ich?
Ja,
oder willst du? Also meine Empfehlung heißt Abifeier und das kommt von Erik Niehl. Und der Name ist ein Pseudonym eines bekannten deutschen Autors. Und dass er ein Pseudonym gewählt hat, könnte daran liegen, dass der Autor aus seinem eigenen Leben erzählt. Er hat zwei Kinder, lebt aber von der Mutter dieser Kinder, von seiner Ehefrau getrennt. Und seine Freundin, mit der er zusammengezogen ist, die hat auch Kinder. Und die Kinder aus diesen beiden Familien gehen zusammen zur Schule. Und je eines macht Abitur. Und jetzt ist Abifeier. Und jetzt ist die Frage, es wäre auch ein tolles Buch für Familie gewesen. Aber ich fand, also war Abifeier hat jeder von uns noch ganz gut im Kopf. Und dann ist die Frage, wer sitzt mit wem am Tisch und wer will auf keinen. Und das ist wirklich ein lustiger Roman, so steht es hinten drauf, für alle, die bei Familienfesten zwischen verschiedenen Stühlen sitzen müssen. Und die Abi-Feier, der perfekte Ort für Familienscharmützel, so heißt es im Klappentext.
Oh, das
und das ist wirklich, ich habe sehr gelacht bei
dem
Buch.
Schön, weil ich habe dir auch ein lustiges Buch rausgesucht. Ich empfehle dir das Buch Wie ich fälschte, log und Gutes tat von Thomas Klupp. Darin geht es um ein Tennisgenie, Benedikt, einen Jungen, der seine Lehrer, seine Familie und sich selbst belügt und betrügt ohne Ende. Den begleiten wir ein ganzes Schuljahr lang zusammen mit seinem besten Freund in so einer Art Tagebuch. Also es liest sich mega einfach, es ist super witzig und pointiert und versetzt einen sofort in die eigene Schulzeit zurück. Außerdem hat mich dieses Buch auf den Tennisplatz getrieben.
Nein.
Meine erste Tennisstunde, aber das erzähle ich dir nächste Woche.
Und ich freue mich schon, Mona. Es war wie immer ganz schön mit dir.
Es war super schön und ich habe gedacht, ohne jetzt die Stimmung wieder so runterzuziehen, überhaupt nicht, vielleicht können wir ja alle, wenn diese Folge jetzt hier zu Ende ist, uns einen Moment nehmen und einmal ein paar liebe Gedanken an die Menschen schicken, die nicht mehr da sind. Wer auch immer das ist. Und wenn es der Hund ist, der nicht mehr da ist oder eine Liebe, die nicht mehr da ist oder eben eine Person, das tut ja vielleicht allen ganz gut, wenn man das kollektiv macht nach diesem Podcast.
Was für ein lieber Mensch du bist. Ich freue mich, mache ich.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.